Willkommen bei Heimat zum Hören, dem Podcast aus dem Kino von Café Heimat in Moorbach. Hier trifft Region auf Inspiration mit Menschen und ihren spannenden Geschichten am Mikrofon. Also Ohren auf, Heimat wird jetzt hörbar. Präsentiert von RTL Radio.
Ein Schritt nach vorne, der Blick nach unten, 20 Meter in die Tiefe und dann der Moment, in dem alles stillsteht. Warum springt jemand freiwillig in die Tiefe? Herzlich willkommen heute hier im Kinocafé Heimat zu einer Sonderausgabe vom Podcast Heimat zum Hören. Heute geht es um Anna Bader aus Moorbach im Hunsrück, die neben mir sitzt und schon mal einen dicken Applaus kriegt. Wir sind zwar hier sozusagen im Heimspiel, aber ich stelle sie den Gästen und den Besucherinnen und Besuchern und den Hörerinnen vor allen Dingen am Podcast noch einmal kurz vor. Mit 17 Jahren lernte sie in Jamaika das Klippenspringen und zählt seitdem zu einer der besten Klippenspringerinnen der Welt. Mehrfache Europameisterin in dieser Sportart. Ein Trainer nannte sie mal einen Freigeist. Dazu kommen wir auch noch später heute. Im September 2022 dann ein schwerer Unfall bei einem Wettkampf in der Schweiz mit langer Verletzungspause. 2024 dann das Comeback, Platz 6 bei der WM in Doha als beste Europäerin. Wir haben auch Pokale hier auf dem Tisch stehen, für die, die es nicht sehen können. Aber am Applaus unseres Publikums hört ihr, dass wir im Nachhinein hier noch eine kleine Würdigung machen. Ich habe jetzt keinen Pokal dabei, macht aber nichts, denke ich. Öffentlich, und jetzt wird es sehr spannend, ich habe extra mal, hört ihr das, knistern, draußen am Podcast. Das ist die Tageszeitung, Trierischer Volksfreund von diesem Wochenende. Da ist Anna Bader oben auf dem Titel schon mit einer Schlagzeile, Klippenspringerin Anna Bader gedopt, aber nicht mit Vorsatz. Also die Geschichte endet überhaupt noch nicht mit Anna Bader, denn, und da ist der Fakt einfach folgender, im September 2024 wird gegen sie eine 24-monatige Dopingsperre verhängt. Öffentlich, und das ist das Interessante, wird dieser Fall allerdings erst mit einer Meldung am 22. April und auch die Ausgabe des Volksfreundes ist ja noch gerade mal 3 Wochen seit dieser Veröffentlichung her. Und das Ganze wurde öffentlich, weil es zu einem Abschluss eines sogenannten Streitbeilegungsverfahrens kam. Solche Fachbegriffe werden wir heute hier im Podcast auf jeden Fall auch noch erklären. Und im Rahmen dieser Vereinbarung, und da geht es um die Weltdopingagentur und die nationale Dopingagentur, wurde Folgendes festgehalten zu Anna Bader. Es gibt keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Vorgehen rund um dieses Thema mit dem Doping. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend und das wird heute auch Thema. Ich mache heute eine etwas längere Einleitung und es ist tatsächlich mucksmäuschenstill hier bei uns im Saal jetzt, denn ich kriege eigentlich Gänsehaut, während ich das hier vorlese, weil ich habe Anna Bader im Vorfeld auch kennenlernen dürfen und weil sie so ein toller Mensch ist, duzen wir uns übrigens heute auch mal hier am Mikrofon. Also über 1,5 Jahre lebte sie eben mit dieser Situation des Dopingvorwurfes ohne jemals bisher jedenfalls öffentlich darüber gesprochen zu haben. Und parallel dazu hat sie allerdings begonnen, ihre Geschichte aufzuschreiben. Und das Buch haben wir heute auch hier und daraus wird sie vorlesen für euch und für alle. Und sie redet heute hier an dieser Stelle darüber mit uns, mit euch. Herzlich willkommen jetzt aber nochmal Anna Bader im Kino Café Heimat hier in Moorbach. Anna, wie ist es heute hier zu sein?
Ja, hallo Thomas, hallo liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und es berührt mich wirklich, den vollen Saal zu sehen, dass es so viele Menschen hierher geschafft haben, heute am Muttertag. Das ist für mich eine ganz besondere Ehre und ich freue mich hier, ja, meine Geschichte einfach erzählen zu dürfen.
Deine Sicht der Dinge, darum geht es heute auch, aber dich auch ein bisschen kennenzulernen. Und es ist schon fast ein bisschen Tradition hier beim Podcast, dass ich zunächst einmal eine akustische Einspielung für dich mitgebracht habe. Ah, Hanna, wenn du die Geräusche, die ich gerade eingespielt habe, hörst, was verbindest du da spontan mit?
Ja, das ist auf jeden Fall Heimat. Hunsrück, ganz viel Wald, draußen sein, frische Luft, grün gerade jetzt, alles grünt und blüht. Und jedes Frühjahr denke ich wieder, oh Gott, wie schön ist das? Und gerade jetzt und auch in den letzten zwei Jahren, die ja sehr, sehr schwierig für mich waren, habe ich eben auch in der Natur immer wieder Ruhe gefunden und auch immer wieder zu mir selbst gefunden. Ja, meine eigenen Gedanken gehört. Und das hat mir immer wieder sehr geholfen. Als 16-Jährige, bevor ich Moorbach verlassen habe, da wollte ich in die Welt, da wollte ich Dinge erleben, ne? Und jetzt aber auch mit den Kindern fühlt sich das alles sehr nach Heimat an und das Zurückkommen habe ich nie bereut.
Das heißt, Moorbach bedeutet dir heute etwas ganz Besonderes. Das hast du gerade so geschildert. Kannst du das noch mal ein bisschen näher einfangen?
Ja, wir sind ja vor einigen Jahren wieder zurückgekommen und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass es sich wirklich so sehr nach zu Hause anfühlt. Es gibt einfach ganz viele Kontakte noch von damals, aber auch neue Bekanntschaften und neue Begegnungen. Ja, auf einer ganz tollen Ebene, sehr loyal. Ich habe mich da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Natürlich, meine Familie ist vor Ort, ganz, ganz wichtig, gerade auch für meine Kinder, dass wir das Netzwerk haben, die Familie, die ich ja über viele Jahrzehnte einfach immer nur sporadisch oder zu Festen gesehen habe. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist was Besonderes, dass man einfach mal kurz zu Besuch gehen kann und sich da regelmäßig sieht, auch meine Geschwister. Das ist ganz, ganz toll.
Du beschreibst da so schön auch im Grunde schon den Alltag hier im Hunsrück für dich, die Begegnung mit deiner Familie. Gab es da oder gibt es da aktuell Momente, die dir auch sagen, hier gehöre ich hin?
Ja, wir sind total eingebunden im Moorbacher Leben. Natürlich die Kinder in den Vereinen tätig. Bin in den Gemeinderat gewählt worden. Das war eine Riesenehre für mich. Habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich wirklich so viele Stimmen bekomme. Und das sind nur einige Beispiele, wo wir wirklich hier im Dorfleben einfach ganz, ganz viel mitwirken und mit dabei sind.
Beruflich bist du ja auch eingebunden hier sozusagen in Moorbach als Lehrerin, ne?
Ja, ich arbeite in Moorbach in Haag als Grundschullehrerin. Ich habe auch gerade gesehen, meine Kollegin ist auch da. Freue ich mich riesig. Da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren und da möchte ich auch sehr, sehr gerne bleiben. Also das gibt mir ganz viel mit den Kindern und ja, macht einen Riesenspaß, da zu unterrichten.
Verlassen wir jetzt mal für einen Moment Moorbach und begeben uns in die Karibik. Es wird wärmer, die Sonne scheint heute zwar auch, es ist auch ein bisschen warm jetzt hier, weil wir so viele Gäste und Zuhörerinnen haben. Gehen wir wirklich mal zurück mit der Zeitreise, als du 17 Jahre alt warst, also gerade so mit dem Abi fertig, sagt man ja so, ne? Hast du den Weg nach Jamaika gewählt und hast dort Klippenspringen gelernt. Wie kam es denn dazu?
Ja, um das ein bisschen einzuordnen, wir hatten einen Bekannten in der Familie, einen sehr guten Bekannten, der da in den Ferien manchmal Tennistrainer war auf Jamaika. Und der hatte die Möglichkeit, da hatte ich die Möglichkeit, mal mitzukommen, mitzufliegen. Und ich war damals schon Turmspringerin hier auch in der Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft. Und dort war aber tatsächlich dieses erste Erlebnis, ins offene Meer zu springen, von einer richtigen Klippe. Das nennt sich Rick's Café und das ist auch eine, ja, touristische Attraktion dort. Und das, was besonders toll war für mich, ich bin da mit den Locals mitgesprungen. Also es gab da eine Plattform für Touristen auf etwa 7 Metern Höhe. Da habe ich dann so einen Kopfsprung runtergemacht und dann haben die gleich gesehen, oh, she's professional und hat gesagt, ach, du kannst zu uns auf die Seite kommen. Da musste man so über eine Mauer klettern und dann ist man quasi vis-à-vis gesprungen. Und das war, ja, das war richtig spannend, mit den Locals da sich so auf freundschaftlicher Ebene natürlich zu battlen. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr schöner Tag, der mich geprägt hat. Und zum Abschied hat der eine gesagt, it was an honor to dive with you. Und für mich war das umgekehrt eben genauso. Und das war die Erfahrung, wo ich gedacht habe, oh, diese Freiheit, dieses Naturgefühl. Und das habe ich dann eben auch später im Leben und in der Karriere dann wieder gesucht und weiterverfolgt.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht jetzt beim Zuhören oder auch hier beim Publikum. Ich habe ja schon Angst, vom 3-Meter-Brett zu springen. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, das war in der Grundschule, um dieses Abzeichen zu bekommen, wo man ja immer ganz stolz war auf der Badehose. 3 Meter und dann guckst du da runter und kriegst schon Pudding in die Knie. Wie hast du das denn, dieses Gefühl sozusagen, schon damals wegbekommen? Das würde mich mal interessieren.
Tatsächlich geht es nie ganz weg und diese Angst ist ja auch berechtigt. Wenn man da einen Bauchplatscher macht, auch von 3 Metern, ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe ja viele Geschwister und auch viele Cousins und Cousinen und wir waren im Sommer immer bei unserer Oma am Baggersee und es war einfach dieses Spielerische, was traue ich mich, ne? Wir sind auf diese Bäume geklettert, unsere Eltern haben teilweise mitgemacht, sind auch noch gesprungen und wer springt von höher und dann unten abgetaucht und es war eben dieses, dieses Abenteuerliche, was mich da auch fasziniert hat. Aber natürlich springt der Respekt immer mit und ich weiß ja auch, was passieren kann und eben durch ganz viel Übung und Training kann man eben diese Angst kontrollieren und dann auch, ja, das Risiko minimieren.
Ist das tatsächlich, dass das eine mentale Übung ist, die da sozusagen bei dir dann abläuft, bevor so ein Sprung dann passiert?
Ja, mentales Training spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wir können ja einfach, wir haben nicht die Möglichkeit, immer von 20 Metern zu springen. Es gibt einfach nicht überall Klippen. Und da arbeiten wir ganz viel mit Visualisierung. Das heißt, ich stelle mir den Sprung im Kopf vor. Wie soll der sich anfühlen? Wie soll der aussehen? Was muss ich in der Luft sehen können, wenn ich nach der Rotation öffne, in welche Position muss ich den Körper bringen? Und da kann man ganz viel, und das ist auch neurowissenschaftlich sehr, sehr spannend, über Visualisierung trainieren, ohne tatsächlich die Sprünge auszuführen und ohne diesen Impact auf den Körper auch immer zu haben.
Träumst du dann manchmal auch schon von Sprüngen, wenn das so stark visualisiert ist, wird das ja im Unterbewusstsein ein bisschen abgespeichert, ohne jetzt, sage ich mal, Gehirnforscher zu sein. Mhm. Ist dir das schon mal passiert?
Ja, in der Tat. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt, der Prozess, den habe ich auch immer sehr genossen, ne? Da ist ein Sprung, wo ich weiß, den könnte ich schaffen. Und dann überlege ich mir, wie komme ich dahin? Welche Zwischenschritte muss ich trainieren, muss ich ausführen? Und dann stelle ich mir den vor und visualisiere den und dann, ja, dann denkt man da schon auch nachts dran, denkt, oh, macht auch, wenn ich das dann sehe. Und das ist schon so, dass es einen dann auch sehr beschäftigt. Und ich glaube auch tatsächlich daran, dass Gehirn in der Nacht weiterlernt. Also das, was man über Tag, den Input, den man hat oder die Übungen, die man macht, die vertiefen sich dann quasi im Schlaf. Sehr, sehr spannendes Thema.
Und bringt dir dieser Sport, ich habe Videos gesehen, die wir übrigens hier in den Shownotes auch noch verlinken werden, damit ihr das mal seht und hört. Sie beschreibt das ja jetzt so schön, dieser Sprung und was da passiert mental. Aber wenn man das tatsächlich auch mal sieht in einem Video, Respekt. Also ich erinnere mich dann wirklich nochmal an meinen 3-Meter-Sprung, den wackelnden Knien, den Pudding. Du hast es gerade selber gesagt, das gibt es auch. Und wenn du dann springst und dann an das Gefühl kann ich mich allerdings auch erinnern, wenn es geschafft ist, da gibt es ja dieses berühmte Dopamin, also dieses Glücksgefühl auch, dieser freie Fall, auch wenn er nur Sekundenbruchteile dauert. Ist das nicht auch Ansporn für dich immer gewesen, dieses Gefühl dann hinterher?
Ja, natürlich. Gerade wenn ich so lange auf einen Sprung hintrainiert habe und mich dann überwunden habe, den auszuführen und es ist so gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist natürlich eine Erleichterung, ein Glücksgefühl und dazu kommt natürlich einfach auch die Höhe und die Geschwindigkeit, die natürlich auch zur Adrenalinausschüttung beitragen. Das ist sicherlich in unserem Sport teilbestimmt von vielen Sportarten, aber bei uns sicherlich nochmal extremer.
Das wird ja auch gerne als Extremsport bezeichnet und da gibt es ja ganz prominente Unterstützung von einem Getränkemittelhersteller. Wir verzichten mal hier auf Werbung, aber wenn man das dann sieht, ist diese Bannerwerbung überall da und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ihr seid schon eine ganz besondere Sorte von Sportlerinnen und Sportlern, die sich dann, ihr werdet ja regelrecht gefeiert, wenn ihr da gesprungen seid, ne?
Ja, es hängt immer vom Event ab. Das ist die Vielseitigkeit, finde ich auch sehr spannend. Ich bin schon in Chile im Dschungel gesprungen, wo kein einziger Zuschauer war, neben einem riesigen Wasserfall. Und dann aber in Polignano Amare, wo das wirklich schon zur Tradition geworden ist und Tausende von Zuschauern einem zujubeln und man wirklich Security braucht, um dann von unten vom Wasser wieder durch die Stadt nach oben auf diese Terrasse zu laufen und sich da wirklich wie ein Rockstar fühlt, für Selfies und Autogramme und so weiter. Also diese Vielseitigkeit, und das sind schon, ja, Extreme in diesem Sinne.
Während du jetzt so redest, ihr könnt es ja nicht sehen, ich sehe da schon ein bisschen Glanz noch in deinen Augen, wenn du jetzt darüber berichtest, über diese Zeit. Und da gibt es ja auch noch eine Station, die müssen wir unbedingt jetzt noch erwähnen, Macau. Mhm. Da warst du in der weltgrößten Wassershow unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Wie war das denn?
Fantastisch. Das war mein Kindheitstraum. Ich wollte immer zum Zirkus. Und das entsprach für mich dem modernen Zirkus, Klar, mit dem Element Wasser. Es gibt eine sehr bekannte Show in Las Vegas und Franco Dragone hat dann quasi den asiatischen Markt für sich entdeckt. Und da war ich in Macau 3-4 Jahre lang und das war einfach toll. Ein internationales Ensemble, 300 Artisten aus aller Welt. Und es ging nicht nur ums Wasserspringen, also auch, aber eben auch um tänzerische Aspekte, um Akrobatik, um Trapez. Ja, es war wahnsinnig intensive Zeit, sehr, sehr schön. Und was mich da auch noch besonders dran fasziniert hat, ist eben das Publikum, das Element des Publikums. Da für Begeisterung zu sorgen, das hat mich immer angespornt und eigentlich auch viel mehr angespornt als Punkte oder Platzierungen. Und wenn ich jetzt hier wenn mir ein Gast oder eine Gästin sagt, ja, ich habe dich im Schwimmbad gesehen, Wahnsinn, wie du trainiert hast, also vom 3 Meter hier in Moorbach, dann ist das eine richtig schöne Bestätigung, die mir auch viel, viel Motivation wieder gibt.
Also du hast uns ja jetzt doch ein bisschen, wie heißt es so schön, auf Spannung gesetzt, das mal zu hören. Ich habe tatsächlich eine Einspielung gefunden, man muss lange suchen, weil, und das sage ich jetzt nochmal vorab, oft bei diesen Videos ist noch eine Musikunterlegung dabei. Ich hoffe, wenn wir nochmal auch gerade unseren Kopfhörer absetzen, dass wir das dann noch ein bisschen nachhören können. Das war's schon. Wir haben ja gerade davon gesprochen, ne? Das Sekundenbruchteile, in denen das Ganze da passiert und der Schiedsrichter oder der Notar, ich keine Ahnung, wie das abläuft und dann der Applaus des Publikums. Du hast es jetzt gerade gehört, also ein Originalsprung, den wir dir eingespielt haben. Was macht das jetzt mit dir gerade in diesem Moment?
Ja, das ist schön, mich daran zu erinnern. Zwar muss ich zugeben, wir hören das nicht immer direkt, weil wir ja erstmal ziemlich tief untertauchen und dann ist erstmal Stille nach dem Sprung. Aber wenn man dann auftaucht und dann dieses Feedback bekommt, ja, es gibt nichts Vergleichbares. Und eben, das war für mich auch immer einer der größten, der größte Ansporn, Leute zu begeistern. Und oftmals ist der Sprung aus Wettkampfsicht vielleicht nicht perfekt oder spritzt ein bisschen. Aber trotzdem diese Rückmeldung zu bekommen, das ist der Wahnsinn und das sieht so toll aus und ästhetisch, wie du in der Luft dahin floatest und den Sprung zu Ende bringst. Ja, das ist einfach eine richtig schöne Bestätigung.
Aber du hast es kurz angesprochen, vorher ist ziemlich hartes Training angesagt. Also was ich gesehen habe und die Shownotes nochmal an dieser Stelle, wir werden die Videos verlinken, ihr müsst es euch mal anschauen. Wenn du da im Handstand in Zeit, ich habe gedacht, die haben eine Zeitlupe eingeschaltet bei der Aufnahme, aber das geht ja so langsam, wie du dann die Beine schließt und dann wie eine Kerze da stehst und dann erst abspringst, also ich könnte mir vorstellen, dass das wahnsinnig viel Training und Zeit in Anspruch nimmt, so eine Performance da am Brett im Grunde genommen hinzubekommen.
Ja, da geht es natürlich um Genauigkeit, um Balance und um Gleichgewicht, um wirklich die Details. Und die habe ich seit Kindesbein in der Turnhalle trainiert, oft spielerisch. Ne? Immer, wer kann länger im Handstand stehen? Wie viele Schritte kann ich im Handstand machen? Meine Mutter hatte mir damals gesagt, wenn du einen Handstand.
Die übrigens heute hier ist, die ja. Möchte ich auch mal an dieser Stelle hier begrüßen. Okay. Zweifache Olympiateilnehmerin, ja, die die ganze Zeit hier aufmerksam zuhört, auch mit einem Lächeln. Aber die müssen wir jetzt wirklich mal hier einbinden. Ne?
Unbedingt. Eben in Sachen Handstand hat sie mir gesagt, wenn du einen Handstand kannst, wenn du ihn wirklich kannst, kannst du ihn überall. Da kannst du ihn auf dem Boden, auf dem Schwebebalken, auf dem Auto oder eben auch auf der Klippe. Also ich glaube, daran hat sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Aber da hat sie recht. Wenn ich was wirklich kann, dann kann ich es überall. Aber die Übung, die damit einhergeht, die ist natürlich immens.
Wie viel Vorbereitungsphase ist das für so eine WM dann, wie in Doha? Das ist schon sehr intensiv, oder?
Ja, ich habe ja da wieder mit dem Training begonnen gehabt im Jahr zuvor, so nach meinem Fehlsprung. Und da habe ich mich dann 1,5 Jahre intensiv drauf vorbereitet. Ich meine, plus die Jahrzehnte, die ich ja davor auch schon immer trainiert habe. Und ich hatte mich im Mai 2023 beim Weltcup in Miami für die WM qualifiziert. Da war die WM in Japan im gleichen Jahr. Und da habe ich aber gesagt, ich schaffe das nicht. Ich bin noch nicht bereit für die WM. Ich hatte gerade einen neuen Job in Trier angefangen. Die Kinder hier mit Einschulung, es war einfach zu viel und ich habe gesagt, ich nehme die nächste WM und nehme mir etwas mehr Zeit und habe mir dann nochmal über 1,5 Jahr gegeben, um dann eben in Doha anzutreten.
Also sagenhaft, die Bilder muss man sich einfach mal anschauen, wie du da durch die Luft schwebst fast und vorher Danke. Den Handstand. Ist das so ein Markenzeichen von dir, dieser Handstand? Also ich habe das noch nicht bei vielen Sprüngen gesehen, also diese Performance, die du da im wahrsten Sinne des Wortes präsentierst.
Ja, Handstand ist definitiv mein Signature Dive. Den habe ich mir auch bewusst ausgesucht, weil ich weiß, da liegen meine Stärken. Ist natürlich mit Risiko verbunden, aber eben durch diese jahrzehntelange Übung konnte ich das Risiko minimieren. Ich habe mich da wohlgefühlt, auch an der Turmkante, und habe mir dann eben einen Sprung ausgesucht. Da steht ja auch die Schwierigkeit ein bisschen mit rein. Eben ein Handstandsprung, der meine Beweglichkeit in den Fokus stellt, also die enge Hechtposition. Und dann eben das Öffnen zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin keine super athletische Springerin. Also es gibt Springerinnen, die machen viel mehr Schrauben und viel mehr Salti. Aber ich habe mich dann eben auf das fokussiert, was ich gut kann. Und da tatsächlich spielt der Handstand eine große Rolle.
Du hast es gerade in einem Halbsatz schon angesprochen, nach deinem Unfall, der, um das nochmal zeitlich einzuordnen, 2 Jahre vor Doha war, im September 2022, kommt es eben zu einem schweren Unfall in der Schweiz bei einem Sprung, wo die Konzentration dann doch nicht so war, oder wenn du jetzt zurückschaust, wenn ich dich das fragen darf, wie war das damals für dich?
Das war höchst dramatisch, weil galt ich als sehr sichere Springerin. Ich hatte in meiner ganzen Karriere noch keine große Verletzung gehabt, erlitten. Darauf hat sich meine Familie auch immer verlassen. Also die hatte ich immer großen Rückhalt und das hat uns alle aus der Bahn geworfen. Ich glaube, dass ich damals... Ja, ich wusste, ich habe nur begrenztes Training. Ich habe dann da diese Wildcard für diesen Wettkampf bekommen. Und es ist nun mal so, kleine Fehler können drastische Folgen haben. Und ich hätte in dem Moment den Sprung nicht versuchen sollen. Also es war kalt, die Wasseroberfläche sehr, sehr hart. Das unterscheidet sich auch, ob ich jetzt zum Beispiel ins Meer springe oder in Binnengewässer. Das war eben in der Schweiz. Die Temperatur spielt eine Rolle und die Bedingungen waren eben nicht perfekt. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich kann den Sprung, und hatte dann ja einen Moment zu früh geöffnet. Ich wusste aber, wo ich war, aber ich konnte die Rotation nicht zu Ende bringen und bin dann kurzzeitig bewusstlos geworden. Gott sei Dank direkt auch versorgt worden. Und das war für uns alle ein schlimmer Moment. Also das war wirklich, und ich habe gedacht, warum ist mir diese... Ich habe so viele richtige Entscheidungen getroffen, die ganzen Jahre, so viele richtige. Und jetzt, gegen Ende meiner Karriere, passiert mir das. Also ich habe mir da selbst auch sehr viele Vorwürfe gemacht. Natürlich, der Gedanke an meine Kinder war präsent. Und es hat ganz lange gedauert. Und ich habe das versucht zu verarbeiten und mir Fragen gestellt. Und ganz lange gedauert, bis ich gesagt habe, ja, ich kann aber wieder diese sichere Springerin sein. Und ich kann aus dieser Erfahrung lernen. Und ich möchte meine Karriere nicht so beenden. Ich möchte ein anderes Ende schreiben und auch ein Stück weit meinen Kindern ein Vorbild sein, dass natürlich Fehler irgendwo dazugehören, dass man daraus lernen kann und es nochmal versuchen darf.
Ja, letztendlich auch aus so Fehlern, wenn du sie zugibst. Und du hast in einem anderen Interview gesagt, du hast dir selber verziehen, diesen Fehler. Glaube ich, auch ein ganz wichtiger Prozess in der Aufarbeitung. Da kann man dran wachsen, ne?
Ja. Und da ich diesen Fehler dort gemacht habe, mache ich ihn nicht mehr.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf dieses Comeback dann in Doha, was ja, finde ich, wirklich beachtlich ist, wenn man die Bilder gesehen hat. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation im Südwestfernsehen, werden wir auch in die Showlinks reinpacken. Und da liegst du noch im Bett an Schläuchen und das sieht fast aus, als wärst du auf einer Intensivstation gewesen. Aber du hast es geschafft sozusagen, wir haben es gerade angesprochen, dir selber zu vergeben. Du bist den Fehler noch mal durchgegangen, du wolltest Vorbild sein für deine Kinder, für deine Familie. Du hast dich also gestärkt, mental dann auch und dann körperlich, und bis dann tatsächlich zur WM nach Doha. Gibt es fantastische Bilder, auch im Volksfreund auf dem Titel heute. Am Wochenende ist auch ein tolles Bild von dir, wie du da durch die Luft fliegst, wie ein Engel, würde ich fast sagen. Ja. Ich muss mit ein paar Bildern hier reden, weil wir ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und wie wichtig war es für dich und welche Bedeutung bekommt das dann, wenn man, und wie du es schafft, Platz 6 der Welt und beste Europäerin. Das gibt jetzt mal einen Zwischenapplaus.
Ich Ja, danke schön. Das hat mich natürlich sehr bestärkt und hat mir gezeigt, dass die Entscheidung eine richtige war und dass es sich gelohnt hat, auch dafür zu kämpfen. Es hat in dem Jahr auch einfach viel zusammengepasst. Ich hatte damals zum Beispiel Trainerverträge in den USA bekommen. Dort steht die einzige Anlage, feststehende Anlage mit Plattformen bis 20 Metern, sogar höher für die Männer. Und da konnte ich regelmäßig trainieren. Also ich hatte da wirklich die Möglichkeit, alles nochmal Schritt für Schritt methodisch aufzuarbeiten. Ich musste nichts überstürzen und dass es dann auf den Punkt geklappt hat, wo ja auch viele nicht mehr mit mir gerechnet hatten.
Darf man dein Alter erwähnen? Man fragt ja tolle Menschen eigentlich nicht nach dem Alter und vorne, aber das muss man sich eigentlich auch mal in diesem Zusammenhang kurz sagen, oder?
Ja, ich bin jetzt 42. Die Klippenspringer und Klippenspringerinnen haben eine sehr weite Spanne. Ne? Es ist ein Erwachsenensport. Die Jüngsten sind vielleicht 18, 19, 20, aber es gibt durchaus auch Springerinnen, mehr oder weniger in meinem Alter, auch über 40, die noch in der Weltspitze mitspringen, weil einfach die Erfahrung so viel zählt. Diese Erfahrung, in unterschiedlichen Locations gesprungen zu sein, zu wissen, wie trainiere ich, wie baue ich die Sachen auf, sodass das Alter gar nicht unbedingt immer ein Nachteil ist, sondern auch ein Vorteil sein kann.
Also ich finde von der Stimme für unsere Zuhörer im Podcast, du klingst wie eine frische 17-jährige Klippenspringerin, die gerade aus Jamaika zurückgekommen ist und sich jetzt hier präsentiert. Also du bist wirklich ein sehr, sehr spannend zuhörender Mensch. Hier ist es ja auch mucksmäuschenstill bei unserem Publikum und hängt das damit zusammen, dass du dir eine Sache bis heute vielleicht auch bewahrt hast? Ein Trainer, ein früherer Trainer, hat dich mal beschrieben als Freigeist.
Ja, ich glaube, das ist bestimmt auch meiner Erziehung geschuldet. Wir hatten sehr viel Freiheiten als Kind. Wir durften viel, wir wurden sehr bestärkt. Mein Vater hat mir immer alles zugetraut.
Der übrigens auch hier ist, der kriegt jetzt auch mal seinen Applaus, weil er sozusagen mit deiner Mutter zusammen dafür gesorgt hat, dass du eben diesen Weg so gegangen bist.
Ja, das war schon eine sehr besondere Kombination. Und ich glaube, das hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich bin. Also die Möglichkeiten, mach, was du für richtig hältst, sehr viel bestärkt. Relativ wenig Verbote und es gab auch nicht so festgefahrene Boxen, das macht man aber so und nicht anders, sondern es war alles in Ordnung und alles war möglich und man durfte ausprobieren. Ja, und mein Vater hat gesagt, das klappt, ne? Ob ich da einen Handstand auf der Brücke in Venedig gemacht habe, wo die Carabinieri mich dann runtergepfiffen haben.
Oh, ne? Das Foto kenne ich nicht, das muss man unbedingt mal irgendwann
gibt
besorgen.
Gibt es das? Ich weiß es nicht. Also er war natürlich sehr, sehr jung, ne? 23, als er Vater wurde mit mir. Und diese jugendliche Leichtigkeit und so, davon habe ich, glaube ich, doch auch ganz viel immer noch in mir.
Ach, also wir könnten ja auf der Spur jetzt eigentlich noch ein bisschen weitermachen, weil du hier so lebhaft schilderst mit einem Lächeln. Aber es gehört auch zu unserem Thema und jetzt kommen wir eben zum aktuellen Thema, das wir nicht ausklammern werden und können. Und du hast ja auch gesagt, dass du heute hier im Podcast zum ersten Mal übrigens dann öffentlich das Thema im Interview erläuterst. Du hast es auch schon dem Christoph Struwell vom Volksfreund offenbart, das Thema, auch deine Sichtweise. Aber das ist natürlich jetzt auch für uns sehr spannend zu erfahren, wie das denn da war, denn das muss man auch sagen, bei meiner Recherche nach Doha wurde es sehr, sehr still um dich. Man konnte und findet auch im Internet gar nichts mehr nach Doha, also es ist ja jetzt schon 2 Jahre fast her und die Schlagzeilen im Volksfreund auch heute und auch vor 3 Wochen, Klippenspringerin, ich wiederhole nochmal, Anna Bader gedopt, aber nicht mit Vorsatz. Das war bundesweit zu lesen, jetzt auch noch regional. Und diese Dopingsperre wurde ja tatsächlich da rund um Doha, fast ne, nach Doha, September 24 verhängt. Und öffentlich wird der Fall eigentlich erst jetzt. Ne? Seit 3 Wochen, am 22. April, in den überregionalen Medien. Und da komme ich jetzt zum Punkt, Anna. Du hast über eine lange Zeit im Grunde genommen mit dieser Situation jetzt gelebt, im Off, sagt man so gerne beim Radio, ohne dass das überhaupt schon bisher öffentlich war, außer jetzt eben, was war das für dich?
Ja, das war ganz, ganz schlimm, um das nochmal ein paar Informationen dazu geben. Doha war relativ zu Beginn des Jahres. Ich habe noch weitere Events gemacht in diesem Jahr bis in den September rein. Und ich hatte im Juni eine Trainingsprobe bei mir zu Hause, die auch absolut professionell abgelaufen war. Sehr, sehr gut arbeitende Kontrolleure, die mich gut gebrieft hatten. Und ich hatte dann diese Trainingskontrolle vergessen. Mir war klar, natürlich höre ich da nichts mehr. Ich dope ja nicht. Bin weiter gesprungen, habe nichts mehr gehört, bis dann im September es eben zu dieser Hausdurchsuchung kam.
Entschuldigung, das ist schmeichelhaft, Hausdurchsuchung. Beschreib mal die Situation, weil wir haben das im Vorgespräch, wenn du das willst, weil das ist jetzt hart zum Zuhören.
Ich habe es als enorm drastisch empfunden, dieser Einbruch in mein familiäres, geschütztes Umfeld. Es kamen 3 Kriminalbeamte von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Die haben ja einen Durchsuchungsbeschluss unter die Nase gehalten. Und da habe ich zum ersten Mal gelesen, und das war bereits 3 Monate nach der Testung, dass ich positiv auf eine Substanz getestet worden war mit dem Namen Ostarin, den ich bis dato noch nie gehört hatte. Auch diese Herren haben ihre Arbeit gut und professionell gemacht. Und dennoch, ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Ich habe gedacht, bin ich zu schnell gefahren in Luxemburg? Das war so meine Assoziation. Und alle waren eben da, auch die Kinder. Und ich habe irgendwie versucht, Normalität auszustrahlen und dabei gleichzeitig zu verstehen, was passiert denn jetzt hier gerade? Und die Kinder konnten das nicht begreifen. Die haben natürlich auch gespürt, da passiert gerade irgendwas, wo die Mama jetzt auch ein bisschen ins Schwimmen gerät. Der Kleine hat sich dann im Badezimmer eingeschlossen, weil wir eben gerade was spielen wollten und er schon lange sich darauf gefreut hat und jetzt nicht verstanden hat, warum diese 3 Männer jetzt irgendwie wichtiger sind. Und er hat dann geschrien und ich habe dann gleichzeitig versucht, ihn zu beruhigen, zu verstehen, die Fragen zu beantworten. Und es war ganz furchtbar. Also ein im Dunkeln tappen war es für mich.
Und das war erst der Auftakt?
Ja, das war erst der Auftakt. Man hat damals mein Handy und mein Computer konfisziert. Ich konnte dann in dem Moment auch gar nicht googeln, was ist das für eine Substanz, was ist da los. Dann habe ich bei der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt unverschuldet offenbar einen positiven Test. Wer ist in Ihrem Haus dafür zuständig? Mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Dann hieß es, ein bisschen gestockt die Antwort und es kam dann auch nicht zum Rückruf. Und dann musste ich mich erstmal wieder irgendwie zurechtfinden und organisieren. Ich sollte in der kommenden Woche mit meiner Chefin aus Trier zu einem Parasport-Event fahren, wo ich als ihre Partnerin gesetzt war, um die Rampe zu manövrieren. Das musste ich dann kurzfristig absagen, weil ich dafür auch gesperrt war. Also ich habe dann 3 Tage nach dieser Durchsuchung meinen vorläufigen Sanktionsbescheid bekommen, der mich aus allem enthoben hat. Also ich durfte natürlich keine Wettkämpfe mehr machen. Ich durfte nicht mehr in Vereinen trainieren. Ich durfte auch keine ehrenamtliche Übungsleiterin mehr sein. Ich habe ja hier auch ein bisschen Trainerin gemacht für den Nachwuchs. Ich durfte dann eben nicht mehr im Parasport aktiv sein. Mir wurde alles von jetzt auf gleich gefühlt entrissen.
Ja, Entschuldigung, das muss man sagen, dir wurde der Boden unter den Füßen, deine Existenz wurde im Grunde genommen infrage gestellt oder weggenommen.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Mein Leben war auf den Kopf gestellt, komplett.
Und das aus heiterem Himmel. Und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal erklären. Es ist tatsächlich so, wenn die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, die ja auch berechtigt sind, wir sprechen ja hier nicht pro Doping, sondern
Nein, auf keinen Fall. Das muss man
wirklich sagen. Es gibt Abläufe, die sind nun mal so, für jeden Athleten und Athletin gleich, für alle. Aber, und das finde ich so spannend jetzt auch in dieser Phase unseres Gespräches, wenn so eine positive A- und B-Probe, heißt es ja, sind, bist du automatisch erstmal Beschuldigte.
Richtig. Ich möchte das auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich distanziere mich von jeder Art von Doping. Definitiv der Kerngedanke der NADA ist richtig. Man möchte Athleten schützen vor den Nebenwirkungen bestimmter Substanzen. Natürlich, man möchte Fairness im Wettkampf. Aber nach meiner Erfahrung ist es eben extrem schwer für aufrichtige und ehrliche Athleten da rehabilitiert zu werden. Denn die, die Gleichung lautet immer positiver Test, sanktioniert und dann ist man automatisch Doperin in der öffentlichen Meinung.
Und das kann auch so in Schlagzeilen dann gepackt werden. Ne? Anna Bader ist Doperin. Überlegt mal, das wäre vor 2 Jahren, das wäre noch brutaler gewesen. Ne?
Extrem. Deswegen bin ich auch froh, dass es so lange eben nicht an der Öffentlichkeit war, weil es mir Zeit gegeben hat, selbst zu verstehen, was ist da passiert? Wie konnte das in meinem Körper nachgewiesen werden? Und das waren wirklich biochemische und sportrechtliche Studien, die ich da oftmals bis in die Nacht rein ausgeführt habe und gelesen habe und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und das hat für mich auch ein komplett neues Feld eröffnet und wo ich sage, das ist nicht transparent für die Öffentlichkeit. Also da ist ganz viel Aufklärungsbedarf und ich habe eben auch gemerkt, dass ich kein Einzelfall bin, sondern dass es andere Athleten und Athletinnen gibt, die sich in einer ähnlichen Situation unverschuldet wiederfinden und dann im gleichen Dilemma stecken.
Wir gehen ja jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe und ich finde das super, wie du das jetzt so logisch aufbaust, dass wir in das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Was eben dann von der Welt-Anti-Doping-Agentur, der WADA und von der nationalen Anti-Doping-Agentur, NADA, auf den Weg gebracht wird, da gibt es einen Fachbegriff für und der heißt Beweisumkehr. Es gibt eine, das war für mich auch neu, als Journalist hat man ja ein Wissen so groß wie ein Ozean, aber leider nur so tief wie eine Pfütze. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal hier so anfüge. Ja, man muss Recherche betreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass für euch eine eigene Gerichtsbarkeit zuständig ist, eine Sportgerichtsbarkeit. Also es ist da nicht so ein Zivilverfahren wie das, na, wenn ich was anstelle oder wenn ich persönlich jetzt dopen würde, dann müsste ich mich möglicherweise vor einem Zivilgericht verantworten und dann gilt die Unschuldsvermutung, auch noch ein Fachbegriff. Und bei euch ist es aber so, bei Spitzensportlern, ihr müsst den Beweis persönlich erbringen, glaubhaft erbringen, dass ihr nicht gedopt habt. Also stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie war das für dich?
Ja, das ist sehr spannend, das auch mal zu beleuchten. Also es widerspricht auch irgendwo den Prinzipien des Rechtsstaats, die Unschuldsvermutung. Es ist eben die Strict Liability, heißt alles, was im Körper der Athleten nachgewiesen wird, ist die Verantwortung des Athleten. Und man ist erstmal per se schuldig eines Dopingverstoßes und muss dann die Beweislast umkehren. Und das wäre ein ganz wunderbarer Ansatz, wenn eben diese Nachweise nur erbracht würden, wenn tatsächlich absichtliches Doping vorliegt. Und die Wissenschaft weiß seit Jahren, dass es Kontaminationen gibt in den verschiedenen Bereichen, ob das verunreinigte Medikamente sind, rezeptfrei oder verschreibungspflichtig, ob das Nahrungsmittel sind oder was auch schon erwiesen ist und was überhaupt noch nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, eben die Kontamination über dritte Personen. Wenn man sich damit befasst, dann ist das ja gar nicht so absurd. Man kennt es aus der Medizin, es gibt Wärmepflaster, die irgendwie die Wirkstoffe über die Haut abgeben. Es gibt Ansteckungen seit Corona, wissen wir, Tröpfcheninfektion über Oberflächen, auch indirekt. Also der Körper ist eben ganz durchlässig und man kann gar nicht komplett steril leben und man kann eben oft auch gar nicht sagen, wo habe ich mich denn kontaminiert? Das geht teilweise nur über Hautkontakt und da gibt es eben auch diese tolle Doku von Haju Seppelt, dem Experten, der das beleuchtet hat, schon 2022. Und ich finde, dass seitdem eben viel zu wenig passiert ist, um das transparent zu machen.
Ja, diese Doku werden wir auch in den Shownotes verlinken. Die ist super spannend und ich will nochmal diesen Begriff aufgreifen und den nochmal vertiefen. Das ist tatsächlich eine der, man redet mittlerweile von den größten Herausforderungen im Thema Doping, ist die Kontamination, die über Lebensmittel, ganz normale Lebensmittel passieren kann, die verunreinigt wurden im Produktionsprozess. Ich sage mal Vorsicht vor dem Zeug aus China. Ja, also das mal an dieser Stelle. Immer wissen, was man letztendlich da zu sich nimmt, woher es kommt und was es ist. Und die Kontamination, das kann, und das ist in dieser Dokumentation, die du gerade angesprochen hast, faszinierend dargestellt, aber auch gruselig. Die kann tatsächlich schon über einfachsten Hautkontakt innerhalb von Sekunden passieren. Die haben da eine Studie gemacht mit der Sportuni in Köln 2022. Da haben die 30 Probanden genommen und die wurden einfach durch bloßen Hautkontakt, das kann ein Abklatschen sein, ja, hier so, ne, wie das bei Sportlerinnen und Sportlern so üblich ist, das kann eine Umarmung sein und oder ein Streicheln, ne, Mutstreicheln, Unterarm und die waren alle hinterher kontaminiert. Im Mikrobereich natürlich, muss man auch sagen, sodass man möglicherweise im weiteren Prozess chemisch und analytisch herausstellen kann, dass das nur durch so einen Erstkontakt passiert sein konnte. Aber ich finde das schon sehr, sehr heftig.
Ja, es ist höchst interessant, was die Wissenschaft da leisten kann, ähnlich wie die Forensik. Also man kann minimalste Spuren nachweisen und man kann aber auch eben mit ähnlichen Methoden nachweisen und zeigen, aha, das waren Kleinstspuren oder ja, es liegt ein konstanter Aufnahme dieser Substanz in höheren Konzentrationen vor. Es spricht für Doping. Und das geht eben beispielsweise durch eine Haar- und Nagelanalyse. Und das ist für die Beweislastumkehr ein zentraler Aspekt. Und auch das musste ich mir selbst erarbeiten. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, aha, es gibt Haaranalysen, die mich entlasten können.
Zum Glück bist du auf einen ähnlichen Fall gestoßen. Das muss man sich mal überlegen. Du hast selber recherchieren müssen, um deine Integrität wiederherzustellen und auch selber aktiv sein müssen, ne? Darauf zu bestehen auch, dass eine Haar- und Nagelanalyse gemacht wird.
Richtig. Und ich wünsche mir, dass das zukünftig proaktiver mit eingebunden und kommuniziert wird. Hätte man mir das direkt nach der positiven Testung gesagt, ja, es gibt Studien zur Kontamination, wir haben hier einen guten Mann im Labor in Köln, mach doch diesen Haartest, dann hätte viel Leid, viel emotionales Leid, viel finanzielle Ausgaben auf beiden Seiten, es hätte einfach vieles, vieles erspart.
Man muss das auch nochmal betonen, die Athletinnen und Athleten müssen das alles auf eigene Rechnung dann machen, ne?
Richtig. Und da sehe ich eben auch eine ganz große Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Denn es gibt natürlich Athleten, die wahnsinnige finanzielle Ressourcen haben und dann natürlich auch Zugriff auf rechtliche Unterstützung, auf biochemische Analysen. Und dann gibt es eben Athleten aus Randsportarten, Nischensportarten, Parasportarten, nicht-olympischen Sportarten, die eben diese Lobby nicht haben. Und für die ist das wirklich eine existenzielle Bedrohung, solche auffälligen Befunde mit den dahineingehenden einhergehenden Vorwürfen.
Wir haben ja gerade schon erklärt, wir wollen kein Bashing machen für die Anti-Doping-Agenturen, aber dennoch, ich meine hier 1,5 Jahre im Ungewissen zu sein, weil das Urteil wurde ja im Grunde genommen, so eine Art Vorverurteilung wurde ja gemacht, unberechtigt meiner Meinung nach, wenn man auch deine Ausführungen dazu hört. Warum ist das so schwierig im Umgang mit diesen, ich nenne sie mal Institutionen?
Da kann ich natürlich selbst auch nur spekulieren. Es gibt bestimmte Abläufe. Natürlich nach einem positiven Befund wird erstmal eine vorübergehende oder eine vorläufige Sperre ausgesprochen, bis man Klarheit hat oder bis das Prozedere abgeschlossen ist. Warum so agiert wird und nicht anders, da würde ich jetzt spekulieren. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nicht machen. Aber
das zeigt auch, was für eine redliche Person du bist. Ich meine, du hast ja doch darunter gelitten, 2 Jahre unter diesen Entscheidungen und nur durch Selbsthilfe dich daraus befreien können. Aber wir wollen da auch nicht weiter drauf dann jetzt eingehen, weil wir blicken ja nach vorn. Beziehungsweise vielleicht fragt sich jetzt dann doch der ein oder andere Hörer, wir haben ja auch eine Publikumsrunde. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Karte da kommt. Wie hast du rausgekriegt, dass du überhaupt kontaminiert wurdest? Wenn du das persönlich noch schildern willst, im Volksfront steht es ja auch drin.
Richtig. Es ist natürlich ein sehr sensibles Thema, weil es einfach mein engstes familiäres Umfeld und meine damalige Partnerschaft betrifft. Und ich glaube, keiner geht damit gerne an die Öffentlichkeit. Und trotzdem ist es eben ein wichtiges Puzzleteil, um die Vorgänge zu verstehen. Mein damaliger Lebensgefährte war auch Klippenspringer, war zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Wettkämpfen aktiv, wurde von seinem Verband nicht mehr nominiert und hat sich dann eine andere Herausforderung gesucht, ist ins Gewichtheben gegangen, hat sich da eine neue Challenge gesucht, war natürlich auch für ihn ein Identitätsverlust gewesen, dann hat er sich umorientiert und hat sich dann eben dazu entschieden, auch dieses Mittel zu nutzen. Also er hatte Nahrungsergänzungsmittel, die man eben hier im Supermarkt kaufen kann, und er hat aber zusätzlich eben auch dieses Produkt bestellt online, natürlich ohne mich davon in Kenntnis zu setzen, und hat das für sich eben eingenommen. Es war bei seiner Seite kein Vorsatz, mich in diese Situation zu bringen. Und natürlich war er sich auch nicht bewusst, dass ich mich da anstecken kann bei ihm über Intimkontakte, über das gemeinsame Zusammenleben, über möglicherweise sanitäre Anlagen. Diese Information hat uns gefehlt. Und ja, so ist es dann auch in meinen Organismus gekommen.
Danke für deine Offenheit. Ich finde, dass die Ehrlichkeit auch mal einen Applaus hier wert ist, weil es jetzt doch sehr, sehr persönliche Fragen waren. Danke, dass du da so offen mit umgehst. Warum sprichst du jetzt so offen darüber?
Ja, das, was jetzt vielleicht recht leicht rüberkommt, da sind ganz viele Stunden an Überlegungen und Entscheidungen dahinter. Es war lange Zeit überhaupt nicht denkbar, an die Öffentlichkeit zu gehen. Gerade im ersten Moment nach dieser Hausdurchsuchung hatte ich das Gefühl der Stigmatisierung. Ich habe gedacht, oh Gott, drehen die mir jetzt alle den Rücken zu. Diese wunderschöne Kugel, die ich mir in meinem Leben aufgebaut hat und von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, ob das jetzt die Anerkennung ist, der Respekt, die Ergebnisse, die man hatte. Ich hatte das Gefühl, das zerbricht in 1000 kleinste Teile und ich krieche auf blutenden Knien und versuche, die wieder einzusammeln. Und ich kann gar nichts, ich kann das Rad gar nicht zurückdrehen, ich kann nichts daran ändern. Und dann über die Zeit habe ich gemerkt, oder hatte ich das Gefühl, diese Scham, diese falsche Scham hält sicherlich viele Athleten in ähnlicher Situation zurück, auch das Unrecht zu benennen oder die Reformbedürftigkeit des Sportrechtssystems. Und ich habe mich dann eben dazu entschlossen, ja, dass ich in einer Situation bin, wo ich die Dinge auch ansprechen kann. Ich hatte eine lange, lange Karriere. Wie es weitergeht, habe ich noch nicht entschieden. Aber ich habe das so durchdrungen und ich hatte auch ein tolles Team an meiner Seite. Also ich hatte Unterstützung im sportrechtlichen Verfahren. Ich hatte die Katharina, die für mich recherchiert hat, meine Arbeit Korrektur gelesen hat. Ich hatte
meine Familie, die heute auch wieder hier ist.
Ich hatte meinen sehr, sehr guten Freund und Mentor Pesche, der mich wirklich so unterstützt hat. Und ich möchte diese ganzen Erfahrungen, die sehr, sehr bitter waren, möchte ich gerne weitergeben, dass es anderen vielleicht nicht so geht wie mir.
Und da haben wir, du lieferst mir ein Stichwort nach dem anderen. Du hast auch, um dieses ganze Thema sozusagen zu bewältigen, hast du angefangen zu schreiben. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Du hast ein Buch geschrieben. Wir haben es auch heute druckfrisch. Es ist erst gerade mal 2 Tage alt. Ich rieche noch ein bisschen die Druckerschwärze. Ja. Also das ist jetzt der Nachteil, wenn man Podcast hat. Ihr könnt jetzt das nicht, aber ich blätter mal für euch. Also, ne? Das sind doch immerhin beachtliche, wie viele Seiten sind es geworden am Ende?
Knapp 100 Seiten.
Wow. Und ja, mit wahnsinnigen Fotos, das könnt ihr jetzt leider im Podcast nicht sehen, aber wir werden das hier im Publikum mal rumgehen lassen. Und was ich super spannend finde ist, und wir werden gleich eine Lesung haben, eine Premiere auch für dich, deine erste Lesung aus deinem Buch. Du hast das ganze Thema mit, ja, das ist schon mehr wie Augenzwinkern, als Satire letztendlich aufgearbeitet. Erzähl mal was, wie es zu dem Buch kam.
Ja, ich habe angefangen, die Dinge aufzuschreiben, ganz, ganz normal als Textform. Und es war natürlich schwierig, weil es so belastend war und ich habe es geschrieben. Und dann haben Bekannte und Freunde von mir gesagt, ja, Anna, aber wer wird das lesen? Ne? Du bist auch jetzt nicht so bekannt, hier in Moorbach vielleicht, aber wer liest denn sowas Düsteres? Und ich hatte selbst die Autobiografie oder beziehungsweise das Buch Lebenslauf von Dieter Baumann gelesen. Und das war traurig, das war frustrierend. Ich habe da mitgeweint und ich habe aber wirklich auch, ich bin dankbar, dass er das geschrieben hat. Es ist ein schmerzhafter Prozess, sowas auch hinzuschreiben. Mhm. Gleichzeitig war mir klar, das liest keiner, der nicht selbst betroffen ist oder diese Person nicht kennt oder vielleicht nicht gerade super Fan von diesem Sport ist. Und mir ist es aber wichtig, eine große, breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und ich habe dann, es war ja immer die Angst da, was könnten die Zeitungen veröffentlichen? Wenn da eine Zeitung schreibt, Klippenspringer-Oma konnte nicht mehr mithalten, greift zu Anabolika, dann kann ich sagen, was ich will, dann hört mich ja gar keiner mehr. Und eben aus dieser Angst hat sich dann das entwickelt, dass ich gesagt habe, ich schreibe meine eigenen Schlagzeilen. Und mir war es im ersten Teil des Buchs ganz wichtig, zu greifbar zu machen, zu illustrieren, wie fühlt man sich denn, wenn man unverschuldet in Situation gerät und man das Gefühl hat, ich kann gar nicht meine Unschuld beweisen. Mir wird jedes Mittel genommen, dass ich wirklich zeigen kann, ich bin unschuldig. Und ich hatte ja das Glück, dass ich die Gutachten erstellen lassen konnte und dass ich einen wissenschaftlichen Beleg hatte. Aber dennoch war das unfassbar belastend. Und das wollte ich eben mit Bildern ausdrücken. Das war mir wichtig, weil ich das selber nicht verstanden hätte, wäre ich nicht selbst in diese Situation geraten. Im zweiten Teil möchte ich auf Kontaminationsgefahren im Alltag hinweisen. Und das sind auch Dinge, die für uns vielleicht ganz normal sind. Medikamente, die wir benutzen, Hustensäfte, die aber Substanzen enthalten, die auf der Dopingliste drauf sind. Und das ist mir eben wichtig, da auch für Transparenz zu sorgen. Und dann habe ich eben, ich habe nichts dem Zufall überlassen. Ich habe mich da auch so ein bisschen, naja, wer sich damit auskennt, Taylor Swift hat ja in ihren Videos auch immer sogenannte Easter Eggs, also wo sie Informationen im Hintergrund versteckt oder drapiert. Und ich habe das ähnlich gemacht und habe nichts dem Zufall überlassen. Und mir ist es ein Anliegen, dass man da ein bisschen mit Schmunzeln durchblättert, aber trotzdem, dass die Message eben ankommt, ohne dass man sich danach total am Boden zerstört fühlt.
Die Message nochmal in einem Satz für dich und für uns?
Es gibt eine enorme Reformbedürftigkeit im Sportrecht. Nicht jeder positive Befund ist automatisch Doping. Es gibt Kontaminationsgefahren überall im Alltag, ob das jetzt mit kranken Familienmitgliedern einhergeht oder über Nahrungsmittel, über Medizin, dass da die Öffentlichkeit einfach von der Vorverurteilung auch etwas abrückt, dass die Berichterstattung sachlich und tief recherchiert und ebenfalls nicht vorverurteilt und dass eben Athleten wissen, es gibt die Möglichkeit der Haaranalyse, Haar- und Nagelanalyse. Und das müssen Sie aktuell noch sehr aktiv selbst einfordern.
Und wir kommen jetzt gleich zur Lesung. Wir sind sicher schon alle sehr gespannt. Aber das möchte ich jetzt, um das Thema abzuschließen, abzurunden. Du belässt es nicht nur bei dem Buch, was dann jetzt ab heute in den Verkauf geht, sondern du hast einen eigenen Verein gegründet, um diesen Sportlerinnen und Sportlern zu helfen, die eben unabsichtlich kontaminiert wurden.
Richtig, die Anna-Bader-Initiative für Fairness, aktuell in Gründung. Wir sind eine Anlaufstelle. Ich habe Gott sei Dank viele Supporter auch im Team. Eine Anlaufstelle, wir haben ein offenes Ohr. Ich möchte auch gerne dokumentieren, wem geht es wie mir oder ähnlich, wie viele sind wir eigentlich. Und dann eben auch die Erfahrung und das Wissen, was ich mir jetzt aneignen musste oder angeeignet habe, dann weitergeben an Betroffene.
So, jetzt ist es soweit. Anna, ich bin brennend gespannt, erstmal, welche Stelle du dir ausgesucht hast. Vielleicht machst du da noch eine kleine Einleitung zu, damit man das einordnen kann, weil es ist ja Satire, was wir jetzt hören. Also es ist nicht Fakt, sondern Satire ist bewusste Übertreibung und eben auch Ironie, die sozusagen in Zeilenform jetzt hier verschriftlicht wurde und jetzt von dir vorgelesen wird.
Richtig. Mein Anwalt hatte mir davon damals abgeraten, das so zu veröffentlichen, weil er hat gesagt, das wird nicht verstanden werden. Im Kontext war es so, das ist zu einem Zeitpunkt entstanden, dass ich zwar noch nicht wusste, dass ich kontaminiert wurde, dass ich aber schon viele Statements geschrieben hatte, beim persönlichen Gespräch in Bonn war, beim Vorstand und dass ich da das ganz klare Gefühl hatte, da glaubt keiner, dass ich eine Doperin bin. Ja, das glaubt keiner. Also es glaubt keiner, dass ich gedopt habe. Die glauben es eigentlich wirklich selber nicht. Und ich hatte damals dem Chef gesagt, Herr Dr. So und so, ich werde niemals etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Ich bin unschuldig. Und seine Antwort war gewesen, nein, Frau Bader, wer spricht denn von Schuld? Es ist ein Fehler unterlaufen, den arbeiten wir jetzt gemeinsam auf. Nichtsdestotrotz habe ich dann wenige Wochen später den Sanktionsbescheid bekommen mit 4 Jahren Sperre. Das ist die absolute
Maximum. 4 Jahre, genau. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur von 2 gesprochen, aber du hast im ersten Anlauf 4. Das ist ja eine komplette Vernichtung deiner Existenz.
Ein Todeshieb für jeden Sportler. Und ich habe dann einfach dieses Ohnmachtsgefühl gehabt und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das schien mir alles so völlig absurd, völlig absurd.
Und eigentlich eine irrationale Welt und das finde ich so spannend an deinem Buch, die du ja im Grunde genommen aufgreifst und dann in Textform hier hast. Ne?
Ja, und dann ist eben eines Nachts auch dieser Satireartikel entstanden. Ich beginne. Behörden legen getarnter Dopingsünderin nach jahrzehntelanger Fahndung endlich das Handwerk. Durchbruch im Dopingskandal. Bis 2003 war Bader Teil der deutschen Nationalmannschaft im Kunst- und Turmspringen. Disziplin, Ordnung und ein der Leistung zuträgliches Konkurrenzdenken beherrschten die Atmosphäre nationaler Wettbewerbe. Sie galt als Außenseiterin. Bader gerät auf die schiefe Bahn. 2005 jedoch rutscht Bader in das höchst dubiose Milieu des Klippenspringens ab. Sie gewann jahrelang Wettkämpfe von der 20-Meter-Klippe, ungeschlagen von der nicht existierenden weiblichen Konkurrenz. Den Behörden erschien das verdächtig. Zudem tat sie dabei so, als ginge es ihr nicht primär ums Gewinnen, sondern um ein Freiheitsgefühl, um die Freude daran, in der Natur zu springen. Die Ästhetik des perfekten Sprungs. Zwielichtig sprach sie von einem engen Zusammenhalt unter den Athleten. Im Spielermilieu Macau. Von 2010 bis 2013 trieb Bader sich dann im Spielerparadies Macau herum, dem sogenannten Las Vegas Asiens. Traf dort auf andere Kriminelle aus der Klippenspringer-Szene. Sie arbeitete dort für einen der berüchtigsten und gefürchtetsten Bosse der artistischen Szene, den mittlerweile verstorbenen Italiener Francesco de Drac. Es ist in Ermittlerkreisen lange bekannt, dass Bader dort erhebliche finanzielle Mittel bezog, mit denen sie noch Jahre später ihre kriminelle Klippenspringer-Karriere finanzierte. Als sogenannte Performerin schlüpfte sie skrupellos von einer Kostümierung in die nächste, wechselte bis zu 8 Mal in einer Nacht ihr Erscheinungsbild, um dem völlig ahnungslosen Zuschauer als unschuldiger Schwan Harmonie vorzugaukeln, um ihn dann im nächsten Moment als grausame Piratin mit markerschütternden Schreien in Angst und Schrecken zu versetzen. Des Weiteren pflegte sie engen Kontakt zu ominösen Kollegen aus Brasilien, Russland und den USA. Über Jahre eignete sie sich weitere Tricks und Luftmanöver an, die sie verfeinerte und weiterentwickelte, um dann bei der ersten Klippenspringer-WM zuzuschlagen. Triumphale Ausbeute im Hafen von Katalonien. Im Sommer 2013 sicherte sie sich völlig rücksichtslos und unter Anwendung riskanter Stunts edle Metalle, Bronze, im Hafen von Barcelona. Der Coup ging durch die Medien, hohe Vertreter des DSVs ließen sich damals noch mit Bader ablichten. Gleichzeitig hatten verruchte Bilder im Pornmagazin Playboy Aufsehen erregt. Die Betrügerin hatte heimlich ihr nettes Mädchen-Image abgestreift. Und parallel zur Premiere der Highdiving-FINA-Weltmeisterschaft splitterfasernackt die Sportwelt schockiert. Psychologische Gutachter gehen davon aus, der moralische Verfall hatte bei der Täterin zu diesem Zeitpunkt schon eingesetzt.
Dabei belassen wir es jetzt, weil Spannung muss weiter sein. Hammer! Mega! Wow! Der Applaus Dankeschön. Ist berechtigt. Also, Danke. Ich muss wirklich sagen, da ist ja Biografisches drin, also auch Inhalt, aber dass du das so überzeichnest und so sprachlich schön fixierst, dass man wirklich dir, und das war jetzt gerade der Fall, ihr könnt es ja nicht sehen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, man hat dir an den Lippen geklebt, sagt man dann sehr gerne. Also eine ganz tolle Textstelle aus dem Buch und davon gibt es noch viele weitere, ne?
Ja, vielen Dank erstmal für das Feedback. Das bedeutet mir natürlich sehr viel von dir, von einem erfahrenen Journalisten, dass diese Kritik zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist dieser Satireartikel. Und dann, ich habe verschiedene Elemente. Also teilweise habe ich oft auch die WADA-Liste der verbotenen Substanzen ein bisschen dargestellt und welche Verbindungen es in den Alltag gibt, also Verbindungen zum Alltag, um da ein bisschen aufzuklären. Dann habe ich Zitate aus meinem Umfeld gesammelt, Reaktionen auf diese Vorwürfe.
Ach komm, mach das noch schnell, ganz spontan, nicht abgesprochen, so ein paar Zitate aus deinem Umfeld, das ist auch da drin, also das muss jetzt einfach sein, wir machen ja hier ein Sonderformat und eine Sondersendung, aber ich finde dieses Buch sowas von gelungen, auch gestalterisch im Design, also ein sehr frisches, erfrischendes Design und fantastische Bilder, wirklich von deinen Klippensprüngen und, also auch Fake-Bilder, man nennt die ja heute KI-Bilder, die du da generiert hast, also komm, mach uns ein paar Schlagzeilen, die jetzt aber stimmen dann aus deinem Umfeld.
Ganz kurz muss ich da noch einhaken, ich hatte wirklich höchst professionell Unterstützung. Ich habe mit einem Fotografen aus Belgien zusammengearbeitet, mit einem Art Director, der das wirklich auf ganz hohem Niveau auch gelayoutet hat. Und eben diese Bilder sind sehr, sehr künstlerisch. Es ist nicht zu vergleichen mit einem textlastigen Buch.
Also eigentlich ist das Format fast zu klein, habe ich mir gedacht. Das müsste eigentlich als Bildband erscheinen. Du hast ein kleines Format gewählt. Eins meiner Lieblingsbilder, um euch das mal zu beschreiben am Podcast. Ihr könnt es nachher sehen hier im Publikum, ist, wie du in der Badewanne hängst, Kopf über, linkes Bein über dem Badewannenrand, rechtes Bein über dem Badewannenrand, dein Kopf ganz tief versunken, die Arme schlapp hängend über dem Rand der Badewanne. Also ein Megafoto. Also du hast da wirklich top Leute gehabt im Hintergrund.
Absolut. Und dazu, zu diesem Bild, das du jetzt beschrieben hast, habe ich eine Schlagzeile geschrieben. Bader von der Weltbühne verbannt. Sie darf nur noch in deutlich kleineren Pools antreten.
Klasse. Also stellt euch nochmal dieses Bild, ne, von ihr in der Badewanne vor. Völlig fertig, ja, hängt sie am Baderand, ne, kann sich noch niemals dran festhalten, sondern hängt kopfüber. Und dann diese Schlagzeile. Also tolle Kombis und davon gibt es ganz viele in deinem Buch.
Ja, ich war selbst überrascht, was da aus mir rauskam, nachdem ich mich wirklich so lang und auf verschiedene Weise mit dem Thema beschäftigt habe. Soll ich nochmal auf die Reaktionen
eingehen? Ja, die Schlagzeilen, die Reaktion, das ist natürlich auch interessant. Ich hätte das auch als Frage, wie hat eigentlich deine Familie so reagiert, auf dass du bald in der Presse dann erscheinst, möglicherweise und überhaupt, ne?
Ja, auch da hatte ich ganz viel Rückhalt, gerade in der letzten Zeit und natürlich auch ganz am Anfang dieser Unglaube und dieses Gefühl von Absurdität. Beispielsweise, meine Mutter, was wirft man dir vor? Du beißt dir doch eher die Zunge ab, als dass du mal eine Kopfwehtablette schluckst. Da will dir doch jemand was anhängen. Ja? Oder die Tatsache, dass Doping im Highdiving nichts bringt, wurde im komplexen Ermittlungsverfahren leider übersehen. Aber wie sollen die das auch wissen? Die sind ja noch nie auf einer 20-Meter-Klippe gestanden, geschweige denn heruntergesprungen.
Von wem ist das Zitat?
Das ist auch von meiner Mutter. Ja,
hey, die kann das ja wirklich auch, die muss ja auch mitgelitten haben mit dir, als Spitzensportlerin, als ehemalige 1:1 so nachvollziehen, oder?
Ja, also als Mutter stelle ich mir das auch oder als Eltern generell ziemlich schlimm vor. Und ich hatte aber auch Angst, dass es eben den Ruf meiner Familie auch belasten könnte. Und das hat sich auch teilweise bewahrheitet, ne, dass da nach den Veröffentlichungen Kommentare kamen. Aber ich habe jedenfalls immer diese Unterstützung gespürt.
Stark, ne? Familie, Heimat, da kommen wir fast schon wieder zum Kreis. Aber jetzt auch zu der Aufforderung ans Publikum. Ihr habt ja, und das ist auch ein fester Bestandteil in unserem Podcast, wir haben Karten verteilt und ihr habt jetzt die einmalige Chance, Fragen, die, wenn ich sie nicht gestellt haben sollte, die euch noch persönlich möglicherweise auf der Seele brennen oder bei euch im Kopf herumschwirren, die Fragen, wir werden wahrscheinlich nicht alle, das muss ich jetzt direkt vorneweg sagen, nicht alle Fragen beantworten können, aber ein paar schaffen wir bestimmt. Also gebt mir einfach mal die Karten und jetzt kommt die erste Frage aus dem Publikum, Anna. Bist du bereit, live darauf zu antworten?
Ja,
ne? Wie kann entschieden werden, ob das Doping leistungsrelevant war? Spricht Jan Ulrich und ähnliche Fälle.
Ob das leistungsrelevant ist? Also ich hatte das Gefühl, in meinem Verfahren wurde ganz wenig Fokus darauf gelegt, ob überhaupt das für meinen Sport etwas bringt oder nicht. Dieser Muskelaufbau ist eher kontraproduktiv. Dann hat man natürlich anhand der Konzentration gesehen, die festgestellt wurde, dass das weit unter dem liegt, was die Produkthersteller empfehlen zur Leistungssteigerung. Es waren wirklich nur Spuren, die nie zu einer Verbesserung in irgendeiner Weise geführt hätten. Aber natürlich ist das eine sehr komplexe Frage. Und es gibt natürlich Doping auf unterschiedlichen Ebenen, ne? Ob man da jetzt Muskelzuwachs hat oder die Regeneration beschleunigt. Das ist nochmal ein komplettes Thema für sich.
Oh, das gibt ja nicht nur Substanzen. Ich habe davon Eigenblut-Doping bei den Radfahrern gehört. Ist das noch Doping? Ist das kein Doping? Und. Ne? Also und das ist ein Riesenthema, was wir jetzt aber auch an dieser Stelle.
Und da muss bin man ich sich, auch nicht Expertin.
Ja, ne, da muss man sich selber ein bisschen literarisch, denke ich, recherchemäßig hineinpacken. Ah ja, genau, die Frage aus dem Publikum, die nächste lautet, ich wollte sie auch noch stellen, welche Pläne gibt es denn jetzt konkret, nachdem alles bekannt ist, alles ist jetzt raus, du stellst dich der Öffentlichkeit und das muss man ja auch sagen, die Sperre, die ist ja nur vorläufig jetzt gewesen, die läuft ja im Juni dann aus, also Timing, ne? Eigentlich nur noch 2 Monate. Wie sind denn deine Pläne für die Zukunft?
Ja, ich habe mir bislang noch gar nicht die Zeit und den Raum gehabt, mir diese Frage wirklich auf sportlicher Ebene zu stellen. Wie soll es da weitergehen? Mir war es jetzt ein Anliegen, dieses Buch fertigzustellen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich war erstmal sehr froh, dass das sportrechtliche Verfahren jetzt endlich abgeschlossen ist. Es hat mich sehr viel Energie gekostet. Und es gab einfach, es hat mich existenziell so berührt und auch Narben verursacht, dass ich mir ganz lange diese Frage gar nicht gestellt habe, ob ich wieder springen möchte. Der Gedanke, in Paris bei der Europameisterschaft zu springen, ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Aber ich habe das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht entschieden, werde aber ganz, ganz sicher wieder irgendwann von einer Klippe springen. Sei es in der Natur oder nur für mich selbst.
Wow, also das gibt mal, das zeigt, wie viel Mut, wie viel, es gibt so einen Fachbegriff dafür mittlerweile, Resilienz in dir wohnt und du auch aufgebaut hast. Das ist einem nicht immer so zugeflogen, aber, und das kam ja und kommt ja heute auch raus. Ne? Es gibt und gab bei dir Höhen und Tiefen in der Karriere. Und ich habe den Eindruck, und das erleben heute auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast und auch das Publikum hier, man wächst mit seinen Problemen manchmal, mit seinen Krisen. Und das kann man jetzt schon festhalten. Du bist eine starke Frau. Danke. Und hier kommt die nächste Frage. Bist du für diese ganze Rehabilitation, die du jetzt um deine Integrität wiederherzustellen. Da warst du und bist du selber für zuständig. Hast zwar Hilfe gehabt, hast du gesagt, die Kosten haben wir gesagt, alles musst du selber tragen. Du kannst auch niemanden dafür jetzt im Nachhinein haftbar machen. Ne?
Mit der Streitbeilegung ist das Verfahren abgeschlossen und keine der Parteien kann das jetzt nochmal anfechten. Es gab letztes Jahr eine Benachrichtigung auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass mittlerweile auch die Sport Rechtsgerichtsbarkeiten vom Strafrecht kontrolliert werden dürfen. Ich bin da nicht in die Tiefe gegangen, aber da scheint sich was zu tun, da scheint eine Reform in Gang zu sein. Aber letztendlich nicht die finanziellen Einbußen, die ich hatte für Anwaltskosten, für die Analysen, die sind bei mir und bei meiner Familie einfach, auf denen bleiben wir sitzen.
Ja. Also das lassen wir so stehen. Noch eine Frage aus dem Publikum. Jetzt geht's wieder auf diese Verbandsebene. Da warst du ja sehr vorsichtig auch bisher und wir haben uns da auch sehr zurückgehalten. Hier gibt's dennoch die Frage aus dem Publikum. Müsste nicht der Verband der Dopermittler seinerseits mal kontrolliert werden, um so etwas wie Vorverurteilung, Denunziation, die damit oft dann verbunden ist, im Vorfeld zu vermeiden?
Das ist sicherlich auch ein Ziel, das ich habe. Und auch jetzt, die meisten Betroffenen schweigen darüber und hoffen, dass das auch medial schnell quasi vorübergeht. Auch in Kontakt mit Journalisten, mit denen ich war, ist es ein ungewohnter Ansatz, dass man das bewusst nochmal aufwühlt quasi. Und die Hoffnung ist aber wirklich, und das haben auch schon etliche Journalisten, mit denen ich in Kontakt war, gemacht, sie haben die NADA angeschrieben und haben Fragen gestellt, weil sie müssen natürlich die Gegenseite auch hören. Aber allein das Bewusstsein bei der Anti-Doping-Behörde, aha, man guckt, was wir machen, man fragt nach. Und oft verstecken die sich oder oft kommen dann als Antwort eben sportrechtliche, für mich sind es Floskeln oder eben Vertraulichkeit, aber einfach, dass da ein Bewusstsein entsteht, aha, da ist ein Interesse, man guckt da genauer hin und es bleibt eben nicht bei dem, aha, positive Probe, sanktioniert Doperin, sondern man hinterfragt das und muss da auch differenzieren. Also das hoffe ich schon ganz, ganz arg, dass das auch in die Richtung geht.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die starken Fragen, die Anna hier auch für euch beantwortet hat, live, ungekürzt, das muss man ja auch sagen, also ungescriptet, starke Sache. Also das gibt jetzt nochmal wieder einen Applaus, finde ich, ja. Ja, und wir wollen auch im Format bleiben. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben jetzt, als hätten wir gerade erst angefangen. Dieses Gespräch war faszinierend, spannend, interessant, sehr persönlich, intim. Und ich kann nur sagen, stark, wirklich toll, dass du heute hier bist bei uns. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch, so zum Abschluss. Wenn wir doch mal nach Jamaika zurückschauen, 17 Jahre warst du damals alt, hast damit losgelegt, jetzt bist du wie heißt es immer so schön, greift, eine Persönlichkeit und der jugendliche Freiheitsdrang ist aber bestimmt immer noch in deinem Herzen, in deiner Seele erhalten, dieser Freigeist, das, sonst würdest du auch nicht so ein Buch machen, das gebe ich dir mal gerne so an dieser Stelle zurück. Jetzt die Frage, was würdest du deinem jüngeren 17 Jahre alter Ego, sagt man, oder deinem damaligen Ich in Jamaika aus heutiger Sicht sagen?
Ja, ich glaube, ich würde meinem 17-jährigen Ich gar nichts sagen. Ich finde, ich habe immer alles richtig gemacht, aber ich bin meiner Intuition gefolgt, das, was ich für richtig gehalten habe. Aber es ist eher so, dass ich manchmal auf mein 17-jähriges Ich höre, wenn es mir dann sagt, ach Anne, behalt dir deine Leichtigkeit bei, deine Freude an den Dingen, die du gerne machst. Und ja, manche Dinge sind auch gar nicht so wichtig, wie sie vielleicht am Anfang scheinen.
Wow, das lassen wir so stehen. Fantastisches Schlusswort. Letzte Frage. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein ganz besonderer Podcast, Heimat zum Hören. Und manchmal, und das haben wir heute mitbekommen, ist nicht nur der Sprung, der Mut erfordert, sondern auch die Entscheidung, und da komme ich wieder auf den Buchtitel, nach oben aufzutauchen. Und da ist sie wieder. Heute war sie hier, leibt und lebt und spricht und erzählt euch. Also noch einmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Anna Bader.
Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Es war mir eine Ehre.
Ja, dann nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Die Shownotes zu den erwählten Reportagen, ob es die ARD-Reportagen sind oder Deutsche Welle-Doku, die Landesschau, sie saß bei Kerner auf dem Sofa, das werden wir alles versuchen in den Shownotes zu verlinken. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Podcast hier wieder treffen, auch in ähnlicher Anzahl. Dann ist das Thema Ruanda in Westafrika, das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Und da kommt das Ruanda-Komitee aus Trier hier zu uns als Gast. Also wird auch wieder spannend. Danke.
Das war Heimat zum Hören, dein Ohrensessel für spannende Gespräche aus dem Kino und Café Heimat in Moorbach, präsentiert von RTL Radio. Wir hören uns jeden zweiten Sonntag im Monat oder überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere uns mit einem Klick. Alle Infos über rtlradio.de.